Ich wünsche uns allen heute einen sehr guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt die letzten beiden Tage verbracht. Ich hoffe, ihr habt Zeit gehabt, einzutauchen in das, was in der Karzeit geschehen ist. Verstehen mich alle? Das ist Deutsch, gut. Dass ihr Muße gehabt, dass ihr Zeit gehabt habt, einzutauchen in das Geschehen vor 2000 Jahren. Habt ihr das an euch wirklich rangelassen? Haben wir es an uns rangelassen, was da eigentlich los war? Die Verhaftung von Jesus Christus, wie er schnell noch geheilt hat, obwohl er verhaftet worden ist. Haben wir Muße gehabt? Haben wir uns mal darauf einstellen können, auf diesen unglaublich grotesken Schauprozess, der da stattgefunden hat, ohne jegliche rechtliche Grundlage? Haben wir uns darauf eingelassen, dass das schreiende Volk den Aufrührer wollte für die Begnadigung und nicht den, der geheilt hat und Tote auferweckt hat? Haben wir erlebt, wie er verurteilt wurde und Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld wäscht? Haben wir es erlebt, wie Jesus Christus gegeißelt worden ist auf eine solche Art, dass ihm die Haut und das Fleisch von den Knochen gerissen wurde, dass er nicht in der Lage war, das Kreuz zu tragen, zumindest nur ein Teil davon? Haben wir uns überlegt, dass er das alles für uns macht? Haben wir das mitbekommen, dass ihm seine Hände, mit denen er vorher geheilt hat, mit denen er gesegnet hat, dass diese Hände mit Eisennägeln durchschlagen worden sind? Haben wir es erlebt, wie sie ihn aufgerichtet haben am Kreuz, er dort gehangen ist? Haben wir die beiden anderen gesehen, die mit ihm gekreuzigt worden sind? Der eine, der noch spottet, und der andere, der sagt, wir hängen hier zurecht, aber er ist doch unschuldig, bitte denk an uns, wenn du in dein Reich kommst. Haben wir uns einmal gefragt, welcher wir von den beiden wären, die neben ihm hängen? Wer sind wir? Und dann natürlich der gestrige Tag. Jesus Christus ist tot. Haben wir uns mal wirklich die Frage gestellt, dass wir uns wirklich rangelassen, was das heißt, dass die ganze Hoffnung plötzlich erloschen ist? Wir nichts mehr davon wissen, dass er von Auferstehung gesprochen hat. Ja? Haben wir uns mal vorgestellt, was es bedeutet, wenn er nie aufgestanden wäre, wenn er wirklich tot geblieben wäre? Was wäre das für eine Welt, in der wir leben würden? Wir können uns nicht mal ausmalen, welche Weltgeschichte wir dann gehabt hätten. Wir können uns das nicht mal auch nur im Entferntesten ausmalen. Haben wir also diese Karzeit wirklich Muße gehabt und immer wieder mal sind da eingetaucht und haben das durchlebt? Ich denke, das ist gut, wenn wir das schaffen würden, in der Karzeit und in der Osterzeit uns auf das einmal zu konzentrieren, um auch wieder zu erfahren, ja, was da wirklich geschehen ist am Kreuz. Dass uns das immer bewusst wird. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch gar nicht so einfach, heute am Ostermorgen so von, ich sage mal, von der Depression plötzlich in so eine Freudenstimmung zu kommen. Ja? Das war ja auch am Anfang nicht so, als Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Die waren ja auch erstmal überrascht und das hat erstmal gebraucht, bis das angekommen ist. Und ich möchte heute mit uns mal uns das genauer ansehen, das ganze Ostergeschehen. Und im Anschluss daran habe ich noch 4 Bilder mitgebracht, die wir uns gemeinsam anschauen wollen, weil ich möchte uns fröhlich und irgendwie bunt in die Welt hinauslassen heute. Und heute sind es 3 Osterkarten, die ich mit der Trinity-Schule gezeichnet habe. Also 3 Trinity-Osterkarten von den 6- bis 8-Jährigen und dann ein spezieller Osterhase vom Altersberg, der eigentlich kein Osterhase ist, sondern ein Osterverkünder. So, was wünsche ich uns heute? Dass wir große Ohren haben, ja, wie der Osterhase, um das Wort Gottes gut aufzunehmen, zu hören, und dass wir große Herzen haben, um die Botschaft auch wirklich insgesamt darin zu beherbergen und lebendig sein zu lassen. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, sei mitten unter uns, Herr. Wir bitten dich, Herr, sei in uns lebendig. Schenk uns jetzt dein Wort. Schenk uns, dass wir alles aufnehmen können, Herr. Schenk dir, dass wir uns nach deinem Wort richten, dass wir erkennen, was du wirklich für uns getan hast und was das auch für uns für eine Aufgabe für unser Leben bedeutet, Herr. Mach uns jetzt ganz still und aufmerksam für dich, unser großer, allmächtiger Gott. In Ewigkeit. Amen. Vor kurzem einmal habe ich einen Straßenprediger beobachtet. Und er stand dort und sagte immer wieder, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Und ich stand dabei, bin stehen geblieben, etwas entfernt von der anderen Straßenseite und dachte mir, wow, der Mann hat Mut. Und der Mann macht das Richtige. Denn er steht da in einer belebten Straße und bringt Gott, bringt Jesus Christus. Ich habe mir gedacht, das habe ich noch nicht gemacht. Ihr wahrscheinlich auch noch nicht, viele von euch. Ja? Und gleichzeitig habe ich mir das genauer angeschaut und gesehen, dass alle an ihm vorbeigehen. Nicht mal auch nur eine Spur den Schritt geändert haben, die Geschwindigkeit einfach völlig ignoriert, obwohl er dort gestanden ist mit Mikrofon, ja, mit Verstärker, alles. Und dann fragte ich mich, kann es eventuell sein, dass diese Botschaft, Jesus liebt dich, in unserer heutigen Zeit schon so eine Phrase geworden ist, dass die eigentlich niemanden mehr hinterm Ofen herlockt. Ja, man geht daran vorbei, plätschert auf einen ein und das war's. Weiß man überhaupt, was die Liebe von Jesus Christus bedeutet, was das überhaupt ist? Ist der Begriff nicht viel zu groß, viel zu platt heute? Ja? Liebe wird inflationär verwendet, der Begriff. Und dann fragte ich mich, vielleicht wäre es gut, wenn er irgendwie jetzt erklären würde, was die Liebe bedeutet, und dann muss er zwangsläufig auf das kommen, was uns alle berührt, nämlich das Thema gefallene Schöpfung, Sünde, Trennung von Gott, Feindschaft, Rettung, Tod, Gericht, ja, ewiges Leben. Er muss da hinkommen. Und ich bete für diesen Mann, dass er seinen Dienst kräftig weiter tut, freimütig, und dass er zu diesen Wahrheiten durchdringt und auch die den Leuten mitteilt. Weil ich glaube, dann könnte der ein oder andere doch stehen bleiben. Heute wollen wir uns das mal versuchen, gemeinsam anzuschauen. Die Zeit wird nicht reichen, alles zu sehen, aber doch mal so ins Detail. Ja? Schauen wir uns einmal an, was am Karfreitag passiert ist. Kar, weiß jemand, was das heißt auf ursprünglich? Klage, Trauer, Kummer. Also Jesus Christus wurde in diesem grotesken Schauprozess verspottet, verurteilt, gefoltert und getötet. Am Karsamstag war er begraben und seine Jünger waren in Panik. Heute, am Ostersonntag vor 2000 Jahren, ist er auferstanden. Und jetzt fragen wir uns, was das für Konsequenzen für jeden Einzelnen von uns hat. Und dazu werden wir mal, wie so oft, eigentlich wie immer, ganz an den Anfang der Bibel zurückgehen. Weil dort ist der Keim für alles das auch gelegt, was zu Ostern passiert. Ja? Denn wir müssen uns einmal die Frage stellen, wie passen eigentlich Gottes Ebenbildlichkeit, zu der wir ja gemacht worden sind, und Tod zusammen? Wie passt der ewig lebende Gott mit einem Tod zusammen? Ich möchte dazu lesen, den 6. Schöpfungstag, geschrieben im 1. Mose 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Der ewige Gott schuf also den Menschen ihm ähnlich und ewig, und Gottes Urteil über seine Schöpfung war: und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Tod. Der war auch nicht vorgesehen. Und im 1. Mose 2,16 steht: und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Da ist also der Begriff Tod auf einmal als eine Maßnahme bei Übertretung auch nur eines einzigen Gebotes Gottes eingeführt worden. Und hier eigentlich sogar würden wir sagen, naja, fast ein Übertreten eines Speisegebotes. Ja. Der Tod ist also die Folge einer Zielverfehlung, genannt auch Sünde. Und wie vorhin Dieter gesagt hat, ja, Sünde mit Abgrund, Zielverfehlung ist auch gleich eine Form von des Abgrundes. Ja. Jetzt wissen wir also, das Leben ist universal da. Nur durch die Übertretung des Gebotes kommt es zum Tod. Und dann kam es eben zum Sündenfall, und der Mensch verlässt die Ordnung Gottes und folgt dem Bösen. Und darauf das Urteil Gottes in 1. Mose 3,19: im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Der Tod ist also etwas völlig Unnatürliches. Wir müssen ihn akzeptieren wie eine tödliche Diagnose vom Arzt oder eine Behinderung. Oder wir müssen ihn auch dulden wie einen Unfall mit bleibenden Schäden. Auf jeden Fall normal ist er nicht. Und weil der Mensch mit dieser Diagnose natürlich nicht leben will, ja, trachtet er danach, wie er sich erretten könnte. Ja. Und Gott aber sorgt dafür von Anfang an, dass wir uns nicht selbst vom Tode erretten können. Und da steht geschrieben im 1. Mose 3, 22 bis 24: nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, den Menschen. Er wies ihn aus dem Garten Eden. Dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Und seit diesem Zeitpunkt ist der Mensch draußen. Er ist aus dem Garten Eden verbannt, ohne eine Chance zurückzukehren. Ohne eine Chance, vom Baum des Lebens zu essen. Und von nun an ist der Mensch gepeinigt von der Kraft des Ungehorsams, geschlagen mit Leid, Alter, Krankheit, Angst und Tod. Und wir Menschen haben in unserer Verblendung diesen Zustand, diesen grausamen Zustand als Normalität anerkannt. Wir haben ihn dazu erklärt, da kann man nichts gegen machen, es ist halt so, so ist halt das Leben. Welch fataler Irrglaube. Denn wenn wir uns Menschen auch selbst nicht aus dieser fatalen Misere befreien können, so hat Gott von Anfang an einen Ausweg geschaffen. Er hat einen Fluchtweg eingebaut. Und er hat ihn uns gezeigt. Und das ist auch, geschieht auch gleich am Anfang schon der Heiligen Schrift. In 1. Mose 3,15 wird eben jemand angekündigt, der das Böse und damit auch den Tod besiegen wird. Und Gott sagt eben zur Schlange, die eben Adam und Eva verführt hat: er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da ist also der Tod des Bösen und des Todes angekündigt und gleichzeitig aber auch der Opfertod am Kreuz. Seitdem gibt es die Hoffnung, dass der Tod nicht das Letzte ist, dass es noch etwas anderes geben muss. Wer also von uns heute meint, dass uns Bosheit, Gesetzlosigkeit, Lieblosigkeit, Leid, Krankheit und Tod, dass es etwas ist, was sich unnatürlich und falsch anfühlt und schlichtweg ablehnt, wer sagt, das gehört eigentlich nicht zu mir, zu meinem Leben, zu unserem Leben, der ist kein Spinner, sondern der ist Realist. Es ist wieder natürlich gegen unsere ursprünglich von Gott gemachte Natur. Wir leben in einem widernatürlichen Zustand. Und dass wir auch von Anfang an diese Ewigkeit ersehnen, dieses ewige Leben, das können wir finden im Prediger Salomo im Kapitel 3,11. Er, also Gott, hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Er hat uns die Ewigkeit, den Wunsch nach Ewigkeit ins Herz gelegt. Es ist eine Kraft Gottes in uns und diese Kraft ist gut, denn diese Kraft drängt uns, nach dem Fluchtweg zu suchen. Sie drängt uns, wo ist die Ewigkeit zu finden? Und wir machen uns auf die Suche. Wir wollen aus dem Gefängnis der Vergänglichkeit hinaus. Wir haben einen inneren Druck und wollen dem nachgeben. Der Abfall von Gott durch den Sündenfall ist die Ursache dieses Chaos der menschlichen Kultur, der Bosheit, des Leides und des Todes. Also merken wir uns, dass wir uns damit nicht abfinden brauchen und auch nicht sollen und auch nicht müssen. Denn es gibt einen Ausweg, einen Weg, ein Tor hinaus ins ewige Leben. Der Auferstehungsglaube ist nichts Neues. Den gibt es nicht erst seit Jesus Christus. Der ist schon sehr früh im Alten Testament verankert. Wir finden ihn zum Beispiel im 1. Samuel 2,6. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder hinauf. Er tötet, macht lebendig, Totenreich und wieder hinauf. Hier ist es noch recht allgemein gehalten. Im Psalm 16,10 wird es schon etwas klarer. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Da wird schon von der Auferstehung der Heiligen gesprochen, also der für Gott abgesonderten Menschen. Und in Daniel 12, 2 bis 3 wird es noch deutlicher. Es kommt langsam an die Oberfläche. Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zum ewigen Abscheu. Also wir haben diese Hoffnung, die Aufstehungshoffnung schon sehr früh in der Kultur. Und es gibt auch Berichte von Märtyrern, ja, die sind jetzt in Apokryphenschriften geschrieben, wo die Leute wirklich trotz schwerster Misshandlung, ja, Häutung, Abschlagen der Gliedmaßen und alles, ja, an dem Auferstehungsglauben festhalten. Ich werde auferstehen. Das Leid ist kurz, ich werde auferstehen. Und wir haben nicht nur diese Hoffnung auf Auferstehung, sondern wir haben auch schon Taten der Auferstehung. Denn die Propheten Elia und Elisa weckten je einen Knaben von den Toten auf und Elisa auch noch einen Mann. Das Volk also in Israel war hochgradig sensibilisiert auf die Auferstehung und auf einen Retter, der ihnen ein neues Reich und eine Befreiung bringt. Das ist alles schon, deutet alles schon auf Jesus Christus hin. Also Gott gab schon im Alten Bund viele Zeichen, viele Beispiele, damit man erkennen konnte, was das für ein Retter ist, der da kommen soll. Und sie führen alle zu einer einzigen Person hin. Schon von Anfang an, die ganze Alte Testament konzentriert sich, ja, auf eine Person hin. Und diese Person ist Jesus Christus. Und man kann gar nicht oft genug seinen Namen einmal übersetzen, was der Name bedeutet. Jesus Christus heißt schon, der von Gott rechtmäßig eingesetzte König ist der Retter. Wer sich also an Jesus Christus hält, der ist gerettet von der Sklaverei des Ungehorsams und des Todes. Und jetzt wollen wir von dort aus in das Ostergeschehen eintauchen. Müssen allerdings dazu, um das auch wirklich ganz zu verstehen, uns das Passafest der Israeliten anschauen. Ja? Wie dicht Ostern und Passa zusammenhängen, sehen wir beim Begriff. Ja? Während sich im Deutschen Ostern und im Englischen Easter auf den Osten bezieht, auf die Morgenröte und den Sonnenaufgang, den Wechsel zwischen Nacht und Tag, hört man in anderen Sprachen noch das alte Wort Passa durch. Wie heißt es auf Holländisch? Gute Ostern? Ja. Ja, siehst du, genau. Ja. Also nochmal zur Wiederholung, damit es auch auf dem Band drauf ist. In Holland sagt man freudig Pasen. Ja. In Pasqua in Spanisch, nicht? In der Thiel, in Italien sagt man Buona Pasqua, nehme ich an. Und im Griechenland sagt man Kalo Pasqua. Russisch kann jemand, was heißt Ostern? Auch Passa? Passa, ja. Also ihr seht, das Wort Ostern, was wir so Ostern nennen und Easter im Englischen, heißt überall woanders noch Passa. Also wir dürfen das überhaupt nicht, das gehört zusammen, ja. Und jetzt schauen wir uns kurz an, was damals passiert ist. Nicht? Warum das in die Geschichte so einging. Und zwar, das war ein Beispiel für unsere Befreiung aus unserer Sklaverei des Todes und des Gerichtes und all dem. Nämlich, die Israeliten waren damals unter die Ägypter versklavt. Und Mose war als Prophet von Gott geschickt und der verhandelte mit dem Pharao. Doch der ließ seine Israeliten nicht gehen, seine Sklaven. Also schickte Gott ihm 9 Plagen. Aber der Pharao blieb stur, er ließ sich nicht bewegen, die Israeliten freizulassen. Da schickte Gott eben die 10. Plage. Und diese 10. Plage heißt, dass jeder Erstgeborene von Mensch und Tier sterben wird. Aber es gab einen Ausweg. Nämlich, man musste ein männliches, fehlerloses Lamm schlachten und dessen Blut auf die Türpfosten seines Hauses schmieren. Und das Lamm musste gemeinsam im Hausverband komplett aufgegessen werden, vollständig verzehrt. Und wer das so gemacht hat, an dem ging der Todesengel vorüber. Es war auch für die Israeliten ein sichtbares Zeichen des Glaubens, das so zu handeln. Sie haben darauf gehört und es gemacht. Ja, und wer gehorsam war und genau nach dieser Anordnung handelte, der überlebte. Und da haben wir jetzt übrigens auch die Erklärung des Wortes Passa drin. Weil Passa heißt dann am Ende ja, etwas unberührt lassen, ja, wo vorbeigehen. Nicht? Und Gott ließ eben diese Häuser unberührt. Da kehrte der Tod nicht ein. Und dieses Fest gehört heute auch noch zu den größten Festen im Judentum. Doch für uns Christen ist es das größte Fest geworden. Denn zu Ostern, Passa vor 2000 Jahren, wurde das vollkommene Lamm geschlachtet. Und sein Blut lief das Kreuz hinunter. Die Juden hatten eine Anordnung, nämlich, sie sollten das Passafest bewahren und sich jedes Jahr genau daran erinnern, was dort passiert ist. Das musste von Generation zu Generation genauestens weitergegeben werden. Wie Gott sie aus der Sklaverei der Götzendiener befreit hat. Und wir Christen können nichts Besseres tun, als das ebenfalls zu tun. Dass wir zu Ostern, dass wir diese Zeit nutzen, um immer wieder, auch die Karzeit vom grünen Donnerstag schon davor, ja, dass wir alles, dass wir diese Zeit nutzen, nach all unserer Kreativität, die uns Gott gegeben hat, um mit allen Farben, mit all unserer Kraft, mit all unserem Grips und Verstand, ja, mit all unserem Herz, mit dem Geist Gottes, das Osterfest ausmalen, dass es jeder versteht, was da geschehen ist. Wir sind eben auch aus der Sklaverei der Sünde, des Todes, der Angst und des Gerichtes und der ewigen Verdammnis befreit worden. Jesus, das vollkommene Passahlamm, wurde am Karfreitag am Kreuz der Schande und des Fluches geopfert. Er wurde für uns zur Schande und zum Fluch. Er war das finale Opfer. Mit Christi Blut wurde ein neuer Bund geschlossen. Und musste man vorher für jede Übertretung der Gebote Gottes ein Tier opfern und mit dem Blut den Altar besprengen, war das mit dem Blut Christi endgültig vorbei. Wer sich also seitdem auf Jesus Christus beruft und ihm als seinen Herrn und Retter bedingungslos als sein Jünger anhängt, braucht keine Opfer mehr. Es ist erledigt. Und für alle anderen, die nicht Jesus als Jünger anhängen, gibt es kein Opfer mehr. Gott hat seinen Opferaltar endgültig geschlossen und versperrt. Jesus genügt. Das Blut Christi macht, dass Gott vorübergeht, wenn es um das Endgericht geht, bei dem jeder nach seinen Taten gerichtet wird. Kommen wir jetzt zu Jesus und seine Auferstehung. Jesus sagt über sich selbst in Johannes 11, 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und das fragte Jesus noch nicht unmittelbar vor seinem Tod, das fragte er schon vorher. Er fragte sie das. Ja, bei der Opferung Christi am Kreuz des Fluches hingen mit ihm zwei Übeltäter. Der eine spottete Jesus, der andere hielt Jesus für unschuldig und bat ihn, an ihn zu denken, wenn er in seinem Reich ist. Und was sagte Jesus zu ihm? Wir lesen das in Lukas 23, 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wollen wir das mal hernehmen als die generelle Situation des Menschen? Wir hängen durch den Sündenfall und unser böses, totes Herz, das eine Folge davon ist, unser Leben lang an einem der beiden Kreuze und warten auf den Tod des Leibes. Wer bin ich von den beiden? Der Jesus lästert oder dem mir einfach nur egal ist, interessiert mich nicht, später vielleicht. Oder bin ich der Jesus für wirklich unschuldig hängt und der sich auch im Leben für ihn einsetzt, der ihn auch hier auf der Erde präsentiert, der ihn lebt, der ihn als seinen Herrn betrachtet und der ihn bittet, mit ihm zu sein, bei ihm. Es gibt nur diese beiden Positionen in dieser Welt, in den verschiedensten Ausschmückungen und Farben und Philosophien und Religionen und was auch immer. Aber am Ende läuft immer alles auf diese eine Frage hinaus: Wer von den beiden bin ich? Und diese Antwort können wir immer wieder in der Karzeit uns auch stellen. Gerade diejenigen, die sich erst beginnen, damit zu beschäftigen. Und nun ist Ostersonntag. Das Grab war heute Morgen leer. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Und es gibt genug Zeugen und Beweise, die ich jetzt gar nicht aufführen möchte. Ich glaube, wir kennen sie hinlänglich. Es gibt genug. Und Jesus hat damit bewiesen, was er in Johannes 11, 25 sagte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und was er in Johannes 14, 6 sagte, ich bin der Weg, sowohl die Wahrheit als auch das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir haben noch ein wunderschönes Zeichen. Jesus stand am ersten Tag der Woche von den Toten auf. Der erste Tag der Woche ist der Schöpfungstag, ist der Sonntag. Der Schöpfungstag ist auch der Herrentag. Und damit beweist er auch, dass durch seine Auferstehung eine neue Schöpfung in die Welt gekommen ist. Paulus beschreibt das in 2. Korinther 5, 17 so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also alles hat sich bewahrheitet. Der gleich nach dem Sündenfall angekündigte Retter ist tatsächlich gekommen. Er wurde unschuldig am Kreuz als vollkommenes Opferlamm getötet. Und er ist nach 3 Tagen auferstanden von den Toten. Und er ist damit für uns zum hell erleuchteten Rettungsweg geworden. Wir haben durch seine Auferstehung jetzt bereits ein neues Leben und eine Auferstehung zum ewigen Leben. Noch ein paar letzte Sätze, die Jesus über sich gesagt hat. Jesus sagt, er ist die Tür, durch die wir gehen müssen, um gerettet zu werden. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe lässt. Er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Er ist die Wahrheit, die frei macht. Und das Licht, die Auferstehung und das Leben. Und er hat in allem Recht behalten. Amen. Jetzt möchte ich euch nur mit Bildern erfreuen, hoffentlich. Bild Nummer 1. Also noch einmal, wir haben jetzt mit der Trinity-Schule haben wir Osterkarten vorbereitet. Und natürlich die Ostergeschichte ist da eingegangen. Ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl von 3 Bildern gemacht, weil es sonst zu viel wäre. Aber was natürlich schön ist, also nochmal Ostern, also Ostern kommt von Osten. Ja, und es gibt so ein paar Assoziationen mit Osten. Ja. Zum Beispiel, im Osten geht die Sonne auf. Ja, das Licht geht auf in Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Das Leben zu Ostern besiegt den Tod. Gerechtigkeit vertreibt die Sünde. Der Tag vertreibt die Nacht. Und die Freude, also die Freude mit Gott, das ist natürlich wunderschön, klar, ein Fest der Freude, Freude, weil wir mit Gott zusammen sind. Und was ich hier auch besonders schön finde, wir haben hier natürlich, da sehen wir das Licht, gell, was die Nacht irgendwie vertreibt. Aber hier ist eigentlich auffallend dieses Gleichsetzen des gekreuzigten Christus mit dem geopferten Lamm. Ja? Denken wir, so ein Bild, das kann richtig hängen bleiben. Und was auch interessant ist, hier, Jesus Christus hat einen Gesichtsausdruck. Er lächelt, gell? Ich meine, auf so eine Idee kann nur ein Kind kommen, meine ich. Ich würde das vielleicht anders machen. Aber warum? Ich denke mir, lass es das als Lächeln stehen. Ja? Weil, wenn man sich überlegt, was Christus am Kreuz getan hat für uns, welches unfassbare Rettungswerk das über Sünde und Tod ist, ja, dann kann man auch in seinem tiefsten Schmerz lächeln. Und wir kennen das als Christen ja auch, wenn wir in einer großen Not sind, Bedrängnis, Schmerz, dann was auch immer, wenn alles gegen uns spricht, ja, wenn wir krank sind, ein Gedanke auf Jesus Christus, auf die Ewigkeit, auf die Errettung, auf die Herrlichkeit genügt, dass irgendwo im Herzen ein Lächeln aufgeht, dieses kleine Lächeln, was irgendwo undefinierbar in uns ist und was den anderen Menschen fehlt, die Jesus nicht haben, diese Hoffnung. Okay, danke. Nein, nächste Bild. Ja, das ist natürlich irgendwie ganz stark, wie hier deutlichst dieses Opferlamm geschlachtet wurde. Ja? Also man kann fast sagen, diese Geißelung von Jesus Christus ist in diesem Lamm irgendwo sichtbar geworden. Nicht? Und auch hier wieder, der Tag vertreibt die Nacht. Gell? Wir sehen hier diesen Bruch. Gell? Und eigentlich, das ist der Blutfluss. Durch das Blut Christi wird tatsächlich die Finsternis vom Licht geschieden. Deswegen haben wir auch bei Ostern ja die Morgenröte oft. Ja? Das Licht kommt, die Finsternis geht und der Himmel wird rot. Man kann sich vorstellen, dass der damalige Erfinder des Wortes sich gedacht hat, naja, das Rot der Morgenröte könnte auch für das vergossene Blut Christi stehen. Es braucht das vergossene Blut von Jesus Christus, damit tatsächlich aus der Nacht Tag werden kann. Und natürlich auch hier wieder dieses wunderschöne Gott ist mit mir. Wer kann dann gegen mich sein? Okay, Frieden mit Gott, auch noch eine wichtige Erkenntnis darauf. Denn der Mensch ohne Jesus Christus lebt ja bekanntlich im Krieg mit Gott. Wir brauchen, um einen Zugang zu Gott zu haben, Jesus Christus, denn nur im Frieden mit Gott können wir alle seine Segnungen empfangen. Nächste Bild. Ja, hier ist jetzt mal die Auferstehung der Toten thematisiert. Also durch das Opferlamm, durch die Auferstehung von Jesus Christus, ja, stehen wir auch von den Toten auf, nach oben in die Herrlichkeit. Auch hier wieder der Friede mit Gott, nur erzeugt durch das Opfer von Jesus Christus und eindeutig Leben besiegt den Tod. Ich meine, das mal nun Kinder mit 7 Jahren, eine größere Osterbotschaft, glaube ich, kann man überhaupt nicht bringen. Und was aber auch noch sehr schön ist, die beiden Ostereier. Wir müssen uns ja überlegen, wir sind ja nicht gegen diese Osterbräuche als Christen. Ja? Aber die Frage ist doch, wie können wir denn diese Osterbräuche für uns verwenden, um das Evangelium voranzutreiben? Und ich sage immer, was ist denn ein Ei? Ein Ei steckt voller Leben. Ein Ei ist ein komplettes Leben. Ja? Und wenn wir heute Ostereier essen zu Hause und wir sitzen mit Menschen am Tisch, die Jesus nicht kennen, und wir beißen herzhaft in unser Osterei und jemand fragt, wieso isst denn du das so herzhaft? Ja? Dann kann man sagen, ich sättige mich mit dem Leben, das von Jesus Christus auskommt. Und schon sind wir mitten beim wunderbaren Osterfrühstücksthema. Okay, nächste Bild. Ja, das letzte Bild. Seit 3 Jahren gibt es ja bei uns oben am Berg diese Initiative, dass die ganzen Höfe und Familien einen Osterschmuck aufstellen. Und ich mache das jedes Jahr eben, ich kriege eine Osterhasenfigur und bemale die und bringe aber jedes Mal, mache aus diesem Osterhasen, seht ihr alle, mache ich einen Osterboten. Ja, ich versuche alles reinzustecken, was den Menschen daran erinnert, was Ostern ist. Und ich sage mir noch eins, was macht denn ein Hase? Ein Hase hat große Ohren, weil er gut hören muss. So wie wir gut auf das Wort Gottes hören. Ein Hase hoppelt durch die Welt und bringt Ostereier, der Osterhase. Ja? Wir rennen durch die Welt und bringen die Botschaft vom Leben. Also wenn mich jemand als Osterhase bezeichnet, ist das gar keine Beleidigung. Und hier ist also alles drauf. Ja? Ostern im Zentrum, parallel dazu das Passafest, um sofort die Verbindung herzustellen. Ja? Das Ganze letztendlich zielt auf die Auferstehung hin. Nicht? Und hier unten steht dann, Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Das ist eine Person. Ja? Wir brauchen die Person Jesus Christus. Es ist nicht es ist keine Philosophie, es ist tatsächlich der lebendige Jesus Christus. Und dieser Osterbote hält die Osterbotschaft als ein golden gerahmtes Bild vor die Brust. Ja? Warum golden gerahmt? Ja, weil das die kostbarste Botschaft ist, die wir haben. Ja? Und da sieht man schon, also erstmal komme ich zum Bild. Ja? Wir sehen hier die 3 Kreuze. Ja, wir sehen das dunkle Kreuz, das steht eben für denjenigen, der Gott ablehnt, ja, Finsternis. Wir sehen das lichte Kreuz, das ist derjenige, der sich zu Jesus bekennt, für den Jesus gestorben und geblutet hat. Ja. Wir sehen hier unten, das Kreuz ist leer, weil Jesus Christus natürlich nicht mehr am Kreuz hängt. Nicht? Er ist auferstanden. Wir sehen hier das Opferlamm hier unten und wie das Blut vom Kreuz, der Kreuzigung Christi mit dem Opferlamm eigentlich die Morgenröte bildet, ja? Die Trennung zwischen Licht und Finsternis. Wir sehen, dass in der Finsternis der Tod das Gericht bleibt. Ja? Wir sehen es auch hier unten. Hier sehen wir die Särge, ja? Angedeutet in den Flammen. Denn wir wissen, dass wir als Christen auch diese Gerichtsbotschaft immer und immer wieder verkündigen müssen. Ohne dem gibt es kein Evangelium. Und deswegen, jetzt noch ein paar Sprüche, drum steht eben, der Tag vertreibt die Nacht. Hier steht, das Leben besiegt den Tod. Die Gerechtigkeit besiegt die Sünde. Die Wahrheit besiegt die Lüge. Und weil das so wichtig ist, habe ich das Geld zweimal geschrieben. Da unten auch nochmal. Vielleicht sogar noch im Bein, deswegen, weil wir dazu aufgerufen sind, die Wahrheit laufend in diese Welt zu tragen. Die Welt kennt eine Wahrheit und 100.000 Lügen. Ja, und so steht dieser Osterbote bei uns am Berg oben und die Leute gehen vorbei, da ist ein Bankerle daneben und mein Gebet ist es, auch an euch, lasst möglichst viele Menschen das sehen, darüber nachsinnen und wenn ihr irgendwie Osterbotschaften verstickt über WhatsApp und so weiter, dann wünsche ich mir auch und bete für euch, dass ihr das kreativ macht, ja, dass ihr irgendwie zeigt, dass uns Gott mit einer großen Fantasie ausgestattet hat und Liebe und Güte und dass wir in unsere Ostergrüße mindestens so viel Aufmerksamkeit hineinstecken wie in unsere Frisur oder wie in die Kleidung. Und damit bin ich am Ende und wünsche uns allen gesegnete Ostern. Amen.